Der ESC steht vor der Tür. Vom 10. bis 17. Mai wird Basel die Host City vom Eurovision Song Contest. Für die Stadt bringt das zahlreiche Herausforderungen mit sich. Während der gesamten Woche gelten zum Beispiel Freinachtbewilligungen. Im Fokus meiner heutigen Gäste stehen Themen wie sexualisierte Gewalt, Feindlichkeiten und Diskriminierungen. Sonja Rust und Sim Eckler sind nämlich verantwortlich für die sogenannten Safer Spaces während dem ESC. Sonja Rust ist Leiterin von der Abteilung Gewaltschutz und Opferhilfe beim Kanton und Sim Eckler ist in der wissenschaftlichen Mitarbeit bei der Fachstelle für Gleichstellung tätig. Sonja Rust, Sim Eckler, herzlich willkommen im Feurobenbier.
Merci für die Einladung.
Mein Name ist Lea Meister und das Feurobenbier wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Feurobenbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Frau Rust, beziehungsweise Sonja. Mit dem ESC kommt einer der grössten Events in der Stadt Basel, die es auf unserem Kontinent gibt. Das ist eigentlich an sich schon Wahnsinn. Wie gross ist bei dir die Vorfreude als Privatperson?
Als Privatperson ist sie sehr gross. Ich freue mich, dass da so ein grosses Event hier ankommt. Ich habe mich auch schon während dem letzten Mal, wo Nemo gewonnen hat, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Dort bin ich in Costa Rica und habe mitgefiebert und habe dort schon gefunden, super, es kommt nach Basel.
Und bei dir, Sim?
Ich glaube, ich kann schon gar nicht so unbedingt trennen, was jetzt privat ist und was beruflich ist. Der ESC nimmt so wahnsinnig viel Raum ein. Ich muss sagen, ich habe vorher eigentlich nie gross etwas mit ESC zu tun gehabt. Das ist ja so. Es ist auch eine Musik, die auch für mich als queere Person schon sehr wichtig war. Auch hat das wie nochmal angebracht. Und als ich angefangen habe zu arbeiten im Kanton Basel-Stadt, war das sozusagen im Herbst ein Willkommensgeschenk gewesen. Aber wie gesagt, im Moment ist das so ein 24-Stunden-Thema, das... Ich freue mich sowohl privat als auch beruflich. Ich glaube, so kann ich es sagen.
Du hast gesagt, du hast vorher noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Wie ist das bei dir?
Doch, ich habe ab und zu damit zu tun gehabt. In meinem Freundeskreis ist das so ein bisschen als Event zelebriert worden, dass man gemeinsam den ESC schaut und dann eben auch noch selber Jury spielt und dort bewerten. Und das war auch richtig lustig gewesen.
Mit so Public Viewings, mit Freunden?
Genau. Also es war dann nicht so public, es war einfach mit Freunden daheim und es war wirklich ja, halt so ein Event in diesem Freundeskreis.
Ja. Und jetzt, wie ist es in dieser Zeit für und mit dem Kanton Basel-Stadt zusammen zu arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Also es ist, die Herausforderung ist ja, dass wir nicht nur mit dem Kanton, also wir sind ja Teil von der kantonalen Verwaltung. Die Herausforderung ist, dass wir natürlich auch mit Externen jetzt viel zusammenarbeiten und das sind sehr, sehr viele Schnittstellen und das ist eine grosse Herausforderung und wir kommen natürlich mit unserem ganzen Massnahmenpaket ein bisschen quer rein. Also das ist ja etwas Neues. Das hat ja, wir sagen auch, es hat einen grossen innovativen Charakter, weil bisher an so Grossanlässen nicht so ein umfassendes Angebot für Betroffene auf die Beine gestellt worden ist. Das heisst, es gibt ganz viele Schnittstellen, die man muss klären. Eben auch für die ganze Umsetzung arbeiten wir auch noch mit externen Partnern zusammen. Mit denen haben wir müssen vieles klären, Vereinbarungen abschließen und so. Und, aber es ist spannend, weil wie soll ich sagen, die Herausforderung ist, dass man, wenn etwas Neues ist, dass man lernt. Wir werden auch Fehler machen, wir werden nicht perfekt sein, aber das ist eigentlich das auch, was uns motiviert, dass wir so Erkenntnisse können generieren, die hoffentlich auch für zukünftige Grossanlässe können genutzt werden.
Also ist ja schon eine spezielle Position. Wir sind Teil von Host City, oder? Mhm. Und da haben wir ein bisschen das Bild davon. Also wenn Leute mich auch fragen, ach, du bist jetzt Teil vom ESC, dann sage ich, ja, tatsächlich, ich bin Teil vom ESC. Ja, bist du denn auch, kannst du die Show schauen? Das ist immer so die erste Frage. So, hey, nein. Ja, aber du schaffst doch so viel für das. Ja, aber das ist mein Job, weißt du? Ich verdiene mein Geld dabei, jetzt etwas sehr Cooles zu machen. Und es hat sich ja, wir sind schon auch, wie alle wahrscheinlich, drin hineingegangen, gewachsen, also uns als Teil von dem Host City zu sehen und auch die Verantwortung natürlich mitzutragen, die mit dem hey, wir haben. Ja, wir bewegen uns hier in einem Veranstaltungsbereich rein, wo es gibt ja kein, ich glaube, es gibt kein Event in dieser Dimension, wo so schnell muss organisiert werden. Das ist Wahnsinn, oder? Und sie machen alle ihr Bestes daraus und wir definitiv. Also die Dynamik, die wir entwickelt haben, ist super cool. Und die Verwaltung hat sonst manchmal andere Logik. Es geht nicht so schnell. Und hier muss man wirklich einfach das hinkriegen. Und ich muss sagen, ich schätze es so sehr. Also gerade auch unsere Zusammenarbeit, wir haben es vorher nicht kennengelernt. Und dadurch sind wir sehr schnell, sehr eng auch in dieser Arbeit zusammengewachsen. Und das ist super cool und das wird darüber ausgehen.
Und man ist ja irgendwie Teil von etwas, wo man mit Sicherheit kann sagen kann, man erlebt das einmal.
Mhm, ziemlich sicher. Das ist wirklich, das ist fast ein bisschen unvorstellbar. Und eben, umso grösser die Chancen, die wir hier haben, hier Teil davon zu sein. Ja, es fängt wirklich. Und eben, wir haben als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von der Verwaltung ja immer so den Ruf, dass immer alles ein bisschen langsam geht. Ich glaube, wir beide sind dort nicht das Paradebeispiel dafür. Wir sind sehr lösungsorientiert und manchmal auch ein bisschen ungeduldig. Wir wollen, dass etwas geht. Und das ist natürlich jetzt für uns eine grossartige Gelegenheit, vielleicht auch ein bisschen zu zeigen, dass auch wenn man bei der Verwaltung angestellt ist, dass man da in Rekordtempo etwas auf die Beine stellen kann.
Ja, ich glaube, viele Stellen zum Kanton arbeiten genau so. Oder also das Bild von der Verwaltung wird hier definitiv mal ein bisschen anders sein, wahrscheinlich. Wir können gar nicht anders, schlussendlich. Und gleichzeitig ist es schon so, unser Thema ist jetzt nicht das, was in der Veranstaltungsbranche etabliert wäre. Oder das ist ein Grundsatz. Also das Thema Belästigungen, Feindlichkeit, Diskriminierung, sexualisierte Gewalt in verschiedenen Formen schlussendlich. Das denkt man in der Veranstaltungsbranche nicht überall. Es gibt Teile, wo das inzwischen Bewusstsein da ist und auch Sachen gemacht werden. Aber gerade bei so Grossveranstaltungen, die so Mainstream sind und so breit sind, gehört das schlichtweg nicht in das Sicherheitsdispositiv rein bis jetzt. Und das heisst, wir haben eigentlich am Anfang schon müssen uns unseren Platz in dem Moment auch erarbeiten. Eben, wir haben eigentlich keine Zeit gehabt dafür. Umso mehr sind wir natürlich froh gewesen, als nachher die Resonanz da war, schnell wie klar war, okay, jetzt stellen wir etwas auf die Beine. Wir waren schlichtweg nicht vorgesehen gewesen für viele Leute. Und dort hoffen wir natürlich eben, das, was Sonja gesagt hat, darüber raus eine Wirkung zu haben, sodass es in Zukunft dann tatsächlich auch selbstverständlicher ist, dass man eben nicht einzig an, keine Ahnung, kompostierbare Becher denkt, die genauso wichtig ist, oder? Ja. Aber eben auch unsere Themen genauso mitdenkt und wir hoffen, dazu etwas beizutragen.
Auf das wollte ich gerade ein bisschen kommen. Ich meine, die Veranstalter rechnen ja mit bis zu 500.000 Gästen. Also die Zahl klingt ja irgendwie zuerst mal wahnsinnig. So ein grosses Besucheraufgebot erfordert aber auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Ich würde jetzt mal sagen, im öffentlichen Diskurs ist schon über Terrorgefahr geredet worden, aber auch gewalttätige Proteste stehen im Fokus. Irgendwie Massenpanik, Cyberangriff, all so Sachen. Ein bisschen zu kurz kommt meiner Meinung nach der Bereich, wo dir damit arbeitet, das hast du gerade angesprochen. Vor was für Herausforderungen hat euch das gestellt, vor allem am Anfang?
Also am Anfang war die Herausforderung einfach gewesen, zu überzeugen, dass das, was wir wollen, wichtig ist und der Bedarf gegeben ist, aufgrund von eben dem hohen Besucheraufkommen, das man erwartet. Weil wir haben natürlich auch unsere Erfahrungen in Basel grundsätzlich. Basel ist zum Teil ein Magnet für Leute, die festen bei schönem Wetter auch draußen sind. Man weiss, dass wenn Leute in Festlaune sind und vielleicht auch Alkohol oder andere Substanzen konsumieren, dass dann die Gefahr steigt für Grenzüberschreitungen. Und jetzt, wenn man das kombiniert, das hohe Besucheraufkommen mit dem, was wir bereits schon haben, dann ja, ist eigentlich wie klar, dass es wichtig ist, aus unserer Sicht eben notwendig, dass wir bereit sind und dass wir vor allem Unterstützungsangebote haben für die Leute, die so Grenzüberschreitungen erleben.
Habt ihr da in irgendeiner Form müssen mit Statistiken Sachen belegen, dass wir euch können euren Platz erkämpfen sozusagen? Oder wie ist das abgelaufen?
Ja, das mit den Statistiken ist eben schwierig, weil wir haben also jetzt gerade bei der sexualisierten Gewalt die Schwierigkeit, dass man von einem grossen Dunkelfeld muss reden, weil sehr viele Leute, die solche Grenzüberschreitungen erleben, melden das gar nicht unbedingt irgendjemandem. Allenfalls kommen sie irgendwann einmal zur Entscheidung, dass sie vielleicht zur Opferhilfe gehen. Die wenigsten Fälle werden der Polizei gemeldet. Wir haben dort Zahlen, dass wir bei der sexualisierten Gewalt, von was reden wir da, glaube ich, 12% der Vorfälle werden allenfalls der Polizei gemeldet. Aber eben, man muss davon, also ich habe mal umgeschaut, was es für Studien gibt im Zusammenhang mit Festivals, so internationale Studien, wo Befragungen gemacht worden sind, und da redet man dann von 20-30% von den, vor allem Besucherinnen, die Belästigungen bis hin zu sexuellen Übergriffen erleben.
Das ist eine wahnsinnige Zahl.
Das ist eine ziemlich grosse Zahl. Und wenn man das natürlich, jetzt würde man sagen, für den ESC würde man das mal ein bisschen runterschrauben, aber selbst wenn man von 3% ausgeht, würde man mit den Besucherzahlen, die man erwarten, bei möglicherweise 15'000 Personen landen, die könnten betroffen sein von solchen Grenzüberschreitungen.
Also man muss ja sehen, sexualisierte Gewalt in Form von Belästigungen, das ist Alltag. Das kennen weiblich gelesene Personen in ihrem Leben. Also da kann man rumfragen, es kennt, wird kaum jemand finden, der sagt, habe noch nie erlebt. So. Eben du nickst jetzt, oh, es ist wirklich einfach,
absolut,
das kennt man.
Mhm.
Aber auch bei Feindlichkeiten, oder? Rassismus, Queerfeindlichkeiten, aber auch Behindertenfeindlichkeit, das ist schlussendlich ein Alltag. Also das ist nicht die Frage, ob man es erlebt, sondern die Frage, wie oft man es erlebt, in welcher Form und in welcher Intensität man es erlebt. Das ist nicht, wirklich nicht die Frage, ob man es erlebt. Und dort ist man halt schon, man muss immer wieder daran erinnern, weil das Bewusstsein nicht überall gleich ist. So, dass es eben nachher gerade bei so Grossveranstaltungen, wo eben die vielen Leute aufeinander kommen, Substanzen im Spiel sind, dann das Risiko nochmal steigt. Und wir haben ja als Host City wirklich auch die Verantwortung, dann möglichst viel dazu beizutragen, dass es entweder gar nicht passiert. Wir werden nicht alles können verhindern mit so einer riesigen Menschenmenge und dann eben die professionelle Unterstützung zu gewährleisten. Vielleicht zu sagen, wir haben schnell die Unterstützung gehabt. Also wir haben wie, es sind Leute, die in Entscheidungspositionen sind beim ESC, haben uns dann schnell mal Unterstützung gesagt, hey, ja, das nehmen wir ernst. Das ist jetzt nicht so, dass wir haben müssen. Es ist mehr, glaube das Gefühl, das wir haben, wir müssen ja immer wieder neue Leute auch wieder überzeugen. Das ist es mehr. Es ist, weil es noch nicht in der Struktur verankert ist. Man kommt immer wieder an eine Person an, die man wieder muss von Neuem erklären muss. Handkerum gibt es Menschen, denen muss man nicht gross etwas erklären. Und der ESC hat hier, glaube ich, schon einmal eine Dynamik gegeben.
Ja,
also das ist wirklich eine Chance, die der ESC bringt. Man kann Themen angehen und da gehört definitiv das Thema sexualisierte Gewalt und Feindlichkeiten dazu. Das Thema auch Inklusion, Diversität, wo man auch ernst nimmt und versucht, hier möglichst viel umzusetzen schlussendlich.
Also hat eure Arbeit jetzt wirklich auch zum Ziel, nachhaltig zu wirken?
Voll. Also das ist eigentlich wie das Erste, wo ich gedacht habe, wo sozusagen der Zuschlag ist für Basel-Stadt, ist natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit und Legacy ist so im Vordergrund gestanden. Und dann ist für uns wie gerade klar gewesen, wir möchten gerne eine Legacy schaffen für Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und auch Unterstützung von Personen, von allen Formen von Grenzüberschreitungen. Und dass das wirklich eine Chance ist. Und wenn wir das jetzt gut können umsetzen können, ist eben, ich habe vorher das Dunkelfeld erwähnt, ist das eben auch eine Chance, dass wir zum ersten Mal bei so einem grossen Event auch eine Datenbasis können erarbeiten können. Weil, Sie haben jetzt vorher gesagt, wir sind nicht vorgesehen von Anfang an mit diesem Projekt. Das heisst, wir haben auch müssen Fundraising betreiben. Wir haben ein Projekt gemacht beim Eidgenössischen Büro für Gleichstellung und haben mit dem Innovationscharakter eigentlich relativ schnell können überzeugen. Die haben sich bereit erklärt, einen grossen Beitrag zu leisten an unser Projekt. Und durch das sind wir natürlich auch angehalten, das Ganze zu evaluieren. In den Safer Spaces, die mobilen Awareness Teams und bei der Opferhilfe-Notrufnummer haben wir auch noch Leute im Einsatz, die überall Daten erheben und Qualitätssicherung machen, damit wir wirklich auch können erfassen können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wie viele Kontakte hat es gegeben, was für Vorfälle sind registriert worden und wie hat man den Leuten können helfen.
Und wir haben auch den Auftrag, das so weiterzugeben. Oder also sozusagen die mithelfen in der Veranstaltungsbranche rein, wo vielleicht gewisse Standards, also das ist natürlich ein grosser Begriff, aber so wirklich die Erfahrungen so weiterzugeben, dass andere für ihre zukünftigen Veranstaltungen daraus lernen können und in Zukunft eben auch wirklich zu diesem Thema arbeiten können. Also von dem her eine Art Good Praxis zu schaffen, wo andere darauf zurückgreifen können.
Bevor wir ein bisschen tiefer ins Projekt hineingehen, gibt es denn schon interessierte Institutionen oder Stellen, die irgendwie Interesse am Resultat gezeigt haben oder an der ganzen Arbeit, die ihr jetzt betreibt?
Wir sind eingeladen, uns vorstellen bei den Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Das ist so ein, also ist so ein Branchenverband, wo es genau darum geht, nachhaltige Veranstaltungen zu machen. In dem Sinn nachhaltig, weil Nachhaltigkeitsziele beinhalten ja nicht nur ökologische und Umweltsachen, sondern eben auch soziale Ziele. Und dazu gehört auch der Umgang mit Inklusion, Diversität und Gewalt. Das heisst, wir können dort schon an einem konkreten Ort während der ersten Woche schon unser Projekt vorstellen. Ja. Und wir sind natürlich offen für Einladungen, also falls es jemand gehört. Wir kommen sehr gerne vorbei.
Sehr gut. Dann gehen wir doch jetzt ein bisschen in eure Arbeit rein. Die Fachstelle Gewaltschutz, die Opferhilfe vom JSD und die Fachstelle Gleichstellung vom Präsidialdepartement haben zusammen mit der Opferhilfe bei der Basel ein Präventions- und Unterstützungskonzept initiiert, wo dir die Pferde in der Hand haben. Finanziell unterstützt wird das Projekt durch das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Frau und Mann. Können dir vielleicht noch etwas zu den weiteren Partnerorganisationen sagen?
Ja, also wir haben eben für den Betrieb von dieser Opferhilfe-Notrufnummer auch noch einen weiteren Partner und neben der Opferhilfe bei der Basel, das ist die dargebotene Hand. Die sind schon vorgesehen für die Umsetzung von der nationalen Opferhilfenummer. Und wegen dem hat das relativ gut geklappt, weil wir sind schon parat gewesen, wir haben schon Vorabklärungen für die Vereinbarung getroffen gehabt. Und wir nutzen das jetzt eben auch den Versuchsballon während dem ESC, um die ganzen Zusammenarbeitsprozesse und auch die technischen Fragen zu klären und werden diese Erkenntnisse den anderen Kantonen zur Verfügung stellen. Ursprünglich war ja die Idee gewesen, dass die Umsetzung den Herbst kommt. Das klappt jetzt nicht, es hat Verzögerungen gegeben, vor allem technischer Natur. Das heisst, jetzt sind es ein paar Kantone, also Basel-Stadt und Basel-Land auf jeden Fall, die trotzdem werden im Herbst das jetzt schon umsetzen. Aber eben unsere Erkenntnis aus dem ESC werden wir allen zur Verfügung stellen. Also das Ziel ist, dass es eine nationale Opferhilfenummer wird geben, wo 24/7 betrieben wird. Das heißt, dass Opfer von Gewalt zu jeder Zeit können anrufen und professionelle Unterstützung und Beratung kriegen.
Also völlig unabhängig vom ESC, sondern
das
immer.
Das ist unabhängig vom ESC und das ist eben die Idee gewesen, dass das der Herbst wird kommen, schweizweit. Jetzt hat es dort Verzögerungen gegeben, wir werden das aber trotzdem, also vor allem auch, wenn wir das jetzt das Ganze testen während dem ESC, sind wir in der Lage, das bereits ab dem Herbst umzusetzen.
Unser Konzept ist ja, das sind die drei Elemente, also wir haben die Hotline, wo wir mit Opferhilfe und dargebotenen Hand zusammenarbeiten, im Lied ist die Opferhilfe. Wir haben Safer Spaces, das ist auch die Opferhilfe, zusammen mit Taktvoll und bei den mobilen Awareness Teams ist Taktvoll Sicherheitskultur. Taktvoll Sicherheitskultur ist ursprünglich von Bern, das hat sich entwickelt als so eine diskriminierungssensible Sicherheitsarbeit, die sie anbieten, das Awareness und Security-Arbeit. Das heisst, sie bieten etwas, wo wir jetzt noch gebraucht haben, für unser Gesamtkonzept eigentlich zu verwirklichen. Das heisst, sie sind zuständig für die ganzen mobilen Awareness-Teams, die unterwegs sind. Und Taktvoll Sicherheitskultur sind meines Wissens die einzigen in der Schweiz, die auf die wirklich sehr bewusste und diskriminierungssensible Art und Weise Sicherheitsarbeit machen. Das heisst, die Schulungen von ihren und die Auswahl von ihren Mitarbeitenden sind auch darauf ausgerichtet, dass sie eben die Diskriminierungssensibilität mitbringen können und dass sie selber auch eine gewisse Diversität abbildet. Also sprich, dass es eben nicht nur, weisse, cis-männlich gelesene Personen sind, die Security-Arbeit machen, sondern eben in Bezug auf Geschlecht und so weiter einfach eine grössere Diversität haben. Und für uns war klar, wenn wir unser Konzept so aufbauen wollen, dann brauchen wir genau jemanden wie sie.
Genau, und ein weiterer Partner ist Frauenhorizonte aus Freiburg. Die haben eine Landeskoordinationsstelle für ein sicheres Nachtleben aufgebaut und wir haben mit ihnen sind wir bereits im Austausch gestanden, also vor allem im Erfahrungsaustausch, weil die Frauenhorizonte bereits seit den 90er Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die 24 Stunden Bereitschaft hat, also erreichbar ist über eine Notnummer und Opfer kann, durchgehend begleiten, also Opfer von sexualisierter Gewalt. Und sie haben mit dieser Arbeit sehr gute Erfahrungen gemacht, also vor allem auch in der Zusammenarbeit mit der Polizei und der Strafverfolgungsbehörde. Sie haben festgestellt, dass wenn Opfer unmittelbar nach einem Vorfall professionell betreut werden, dass durch das auch die Bereitschaft steigt, eine Anzeige zu erstatten. Das heisst, sie haben ihre Anzeigenquote können auf 30% steigern. Und das haben wir super spannend gefunden, weil wir haben den Auftrag von unserer Departementsvorsteherin ein Gesamtmassnahmenpaket zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt zu entwickeln und haben dann natürlich so nach Best Practice Beispiel gesucht. Wo wir nachher den Zuschlag gekriegt haben für den ESC, ist ja eins von den Mottos eben auch gewesen, Crossing Borders. Da haben wir gerade gefunden, das ist ja grossartig. Oder? Jetzt haben wir hier eine super tolle Organisation, die bereits tolle Erfahrungen gemacht hat und ein Konzept hat und auch eben vor allem erprobt ist drin, verschiedene Akteure im Nachtleben zu schulen und ein Handlungskonzept zu entwickeln, wie man kann sicherstellen kann, dass Betroffene möglichst schnell professionelle Unterstützung kriegen. Und wegen dem haben wir noch entschieden, mit ihnen zusammenzuarbeiten für unser Projekt. Und sie sorgen eigentlich für die ganze Schulung von den verschiedenen Leuten, die in Berührung kommen, die irgendeine Funktion haben während dem ESC, damit man möglichst schnell erkennt, wenn man es mit einer Betroffenen von einer Grenzüberschreitung zu tun hat. Es basiert alles auf einem Stufenmodell. Das heisst, die Personen, vor allem jetzt die Volunteers oder so, wo sehr präsent sind halt in diesen ganzen Venues, dass die nicht in der Verantwortung sind, selber zu handeln, sondern die Situation erkennen und ganz genau wissen, an wen sie sich nachher wenden können. Und dann kommt eben nachher das Zusammenspiel mit den mobilen Awareness-Teams und dann den Safer Spaces.
Sonja, kannst du mir vielleicht noch schnell sagen, inwiefern die Opferhilfe involviert ist?
Die Opferhilfe spielt eine zentrale Rolle, weil sie die 24-7-Hotline betreibt, zusammen mit der dargebotenen Hand und weil sie die Safer Spaces betreiben. Das heisst, in allen Safer Spaces sind Profis, professionelle Beratende von der Opferhilfe, die direkt dann können die Betroffenen unterstützen und begleiten.
Dann gehen wir doch jetzt ein bisschen ins Detail bei den verschiedenen Angeboten. Wollt ihr vielleicht gerade etwas über die 24-7-Hotline erzählen, die jetzt während dem ESC eben auch getestet wird, sozusagen?
Das, was eben so neu und auch wichtig ist, ist, dass es durchgehend rund um die Uhr und auch vor Ort die professionelle Unterstützung gibt. Weil das gibt es ja sonst nicht. Und während dem ESC sind es wirklich die 10 Tage, wir gehen sogar noch ein bisschen darüber aus, weil manchmal die Betroffenen auch erst nachher kommen, dass sie wirklich, wenn sie das wollen und brauchen, sofort die Hilfe finden und nicht müssen bis am Montag warten und dann während der Bürozeit sich melden können. Darum haben wir die drei Elemente. Wir haben die 24-7-Hotline. Das ist eine Nummer und ein Mail, das jetzt bekannt gegeben wird. Und dort kann man sich rund um die Uhr melden. Dort sind Profis am Telefon, das heisst, man kommt eine Erstberatung über, kann über die Situation reden, kommt Informationen über, wie man weitergehen kann. Aber beispielsweise auch, dass man sich jetzt an einen Safer Space wenden kann, wenn dann einer offen hat. Wir haben in den Venues verschiedene Safer Space und dort gibt es eine direkte Zusammenarbeit. Das heisst, das, was man sonst hat, wenn man bei Opferhilfe am Montagmorgen um 10 Uhr anrufen, hätten wir jetzt eigentlich rund um die Uhr, weil wirklich die Profis direkt am Telefon sind. Das ist mehrsprachig, weil wir haben internationale Gäste und es ist diskriminierungssensibel, das heisst auch Menschen, die vielleicht kleine Hürden haben, zum anrufen und dass die Leute wissen, hey, das sind geschulte Leute, die eben auch wissen, da kommen ganz viele unterschiedliche Leute mit ihren Anliegen nachher.
Und wie könnt ihr vielleicht sicherstellen, dass eben auch gerade Gäste aus dem Ausland auf das aufmerksam werden?
Wir machen eine Bekanntheitskampagne, die startet jetzt diese Woche. Das bedeutet, wir haben einerseits Plakate gemacht, die werden im öffentlichen Raum in allen Venues sein. Es gibt Social-Media-Kampagnen. Wir haben so kleine Visitenkärtchen, die wir dir vorher auch eins gegeben haben, wo die Idee ist, von denen haben wir wirklich 20'000. Das heisst, die werden offensiv auch verteilt, damit die Leute jederzeit können Hosentaschen irgendwie die Handyhülle rein tun, dass man immer das Nummer und die Kontakte drauf hat, für den Fall, dass man es braucht. Wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, dass die Medien darüber berichten. Darum Podcasts heute helfen sehr. Darum haben wir jetzt auch die Medienkonferenz gemacht diese Woche. Und schlussendlich reden darüber. Also es ist wirklich, gerade weil man es ja sonst nicht kennt, erwartet man es gar nicht. Und kurz gesagt, das beste Angebot nützt nichts, wenn man es nicht kennt. Darum sind wir sehr froh, wenn sich die Leute darüber erzählen, dass es das gibt und sich auch darauf hinweisen. Alle Infos findet man auf der Host City. Landingpage, das ist eurovision-basel.ch/help und dort kann man die Orte der Safer Space, Telefonnummer etc. anschauen.
Vielleicht kann ich noch schnell ergänzen. Natürlich ein mega, mega wichtiges Element von dieser Niederschwelligkeit sind eben auch die mobilen Awareness-Teams. Das heisst, das Zusammenspiel zwischen der Hotline und der Safer Spaces und den mobilen Awareness-Teams soll eben nochmal eine weitere Hürde rausnehmen. Das heisst, die sind unterwegs in den Venues, im öffentlichen Raum und würden selber auch auf Situationen aufmerksam werden und Betroffene darauf aufmerksam machen, was sie für Möglichkeiten haben, selbst wenn die das vielleicht im ersten Moment selber nicht realisieren. Also dort haben wir nochmal einen kleinen Hebel und auch wieder das Zusammenspiel zwischen der Hotline und den mobilen Awareness-Teams. Also wenn jetzt jemand anruft, sich nicht gut orientieren kann, nicht genau weiss, wo bin ich jetzt, dann kann auch, können die Opferhilfebüroinnen von der Hotline Kontakt aufnehmen mit den mobilen Awareness-Teams und dann schauen, dass jemand könnte beispielsweise abgeholt werden, begleitet werden, um dann den Weg in einen Safer Space zu finden.
Genau, und die Safer Spaces gibt es in jeder Venue, die sind während der Öffnungszeiten offen, also Programmzeiten von den einzelnen Venues, das ist unterschiedlich. Die werden jetzt gerade aufgebaut, das ist wirklich, überall haben wir irgendeine Lösung gefunden, wo wir sehr froh sind. Das heisst, die Menschen können relativ schnell an so einen Ort gehen, wo sie wirklich eine Sicherheit auch haben und auch wieder Profis vor Ort haben, wo sie einfach wissen, da bin ich mal gut aufgehoben. Und dann können wir schauen, was sie brauchen. Das ist eines der wichtigen Prinzipien, dass es eben Betroffenen-zentriert ist oder Opfer-zentriert. Das heisst, es wird nichts gemacht, was man selber nicht will. Das ist wirklich der eigene Entscheid, den man aber dann informiert kann treffen. Das heisst, auch wenn man sich beispielsweise überlegt oder nicht sicher ist, ob man eine Anzeige machen will, dann findet man dort eben die Informationen durch Profis, wo man dann alles abwägen kann, ob man jetzt oder vielleicht später möchte eine Anzeige machen. Und das ist das, was Sonja gesagt hat. Also die Anzeigenquote erhöht sich, wenn die Menschen informiert entscheiden können. Weil die meisten Menschen wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Genauso das Gleiche ist, gehe ich ins Spital, mir gehe meine allfälligen Spuren dokumentieren, sichern lassen. Und auch dort hilft es sehr, wenn man eine professionelle Begleitung hat, sagt das, dass man mal alle Infos bekommt oder eben, dass einem sogar vielleicht jemand zur Polizei oder nachher ins Spital auch würde begleiten. Und das machen eben wiederum auch Profis.
Ja, und da kann man vielleicht dazu sagen, dass es eben toll ist, dass wir in Basel-Stadt nicht bei Null haben müssen anfangen. Also wir haben ein sehr grosses Netzwerk. Wir haben extrem engagierte Mitarbeiter von den verschiedenen Stellen, von den Blaulichtorganisationen über die Sanität, aus dem Spital. Wir haben eine Runde Tisch sexualisierte Gewalt, wo auch, wo wir die Idee dort gebracht haben, alle gerade schon Feuer und Flamme gewesen sind, eine überdurchschnittlich hohe Bereitschaft mit anzupacken und das Ganze umzusetzen. Und eben auch wieder dort die Bedeutung von dieser recht breit angelegten Schulung. Also eben natürlich versuchen wir alles bekannt zu machen über Öffentlichkeitsarbeit, Kampagne, Medienarbeit. Aber natürlich sind auch sehr, sehr entscheidend alle Mitarbeitenden in ihren unterschiedlichen Funktionen, die wissen, dass wir das Angebot haben, die dann eben auch können reagieren, wenn eine betroffene Person selber nicht realisiert, dass sie Unterstützung können kriegen.
Also eigentlich zusammengefasst, wenn dir etwas passiert, kannst du entweder dich bei Hotline melden. Du schaust, ob irgendwo jemand vom mobilen Awareness-Team unterwegs ist. Das sind Gruppen an 2 bis 3 Menschen. Die haben so lila Westen an. Also wirklich so, schau für lila Westen, kann man ansprechen. Oder man geht direkt zu einem Safer Space. Und die Infos, die findet man online. Oder man kann es auch kurz sagen. Es gibt ihr Messus, also Village, Kaffee und Club, gibt es bei Halle 5. Das ist unten im Parkhaus ebenerdig, wo Garderobe, Polizei und Safer Space ist. Dann gibt es bei Barfi Kille hinten dran ein Container, der angestellt ist, also ein bisschen versetzt, der eben noch geschützt ist. In Arena Plus gibt es am Samstag einen eigenen Safer Space. Das ist im einen Sektor, das heisst, man kommt nicht frei rüber. Dort muss man sich auch an die Awareness-Teams oder an das Personal wenden, damit sie einem helfen, rüberzukommen. Und in der Main Venue wiederum gibt es auch einen Safer Space. Und die sollten ausgeschildert sein. Und von dem her hoffen wir natürlich sehr, dass man das findet, was man braucht in dem Moment.
Und wie viele Leute sind in den mobilen Awareness-Teams unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn man so etwas sucht, wie groß ist die Chance, dass man gerade jemanden findet?
In den Venues sollten sie gut präsent sein. Also man hat jetzt natürlich die ganze Einsatzplanung eben auch so nach der Öffnungszeiten und den erwarteten Peaks gerichtet. Jetzt ist natürlich eigentlich die ganze Stadt ein grosses Event gelandet. Und also wenn man natürlich außerhalb von der Venues ist, das ist nicht möglich gewesen. Also wir haben dort nicht eine flächendeckende Präsenz von unseren mobilen Awareness-Teams, aber das ist eben wichtig gewesen, dass wir dort eine gute Zusammenarbeit haben mit den Securities und mit der Polizei. Die sollten ja eben alle wissen, dass es möglich ist, unsere Awareness-Teams dazu zu holen. Also wenn jemand etwas eben ein bisschen außerhalb von diesen Eventzonen passiert, dass man dann trotzdem auf die zurückgreifen kann.
Sind die Angebote, die ihr jetzt alle vorgestellt habt, auf eine gewisse Art und Weise teilweise auch eine Entlastung von der Polizei direkt auf der Strasse?
Das ist eigentlich auch das Ziel von unserem Angebot, dass man eigentlich eine klare Rollenteilung hat, dass sobald die Aufgabe von der Polizei sich erledigt hat, es ist ja oft so, die Polizei kommt, wird gerufen, wenn es eine akute Situation gibt. Ihr Hauptfokus ist akute Gefahrenabwehr. Und wenn es jetzt die Situation ist, dass wir Betroffene eben von verschiedenen Grenzüberschreitungen haben, wo es jetzt nicht die bedrohliche Situation oder einen klaren Auftrag noch hat von der Polizei, wenn jetzt jemand beispielsweise keine Anzeige möchte machen, ist aber trotzdem noch durchgeschüttelt von dem, was passiert ist, ist wirklich die Idee, dass man dann unsere Leute dazu nehmen kann, dass dann die Situation super abgeschlossen werden kann. Die Polizei zieht sich zurück und trotzdem kümmert sich jemand um die betroffenen Personen. Und auch in Bezug auf Anzeigenerstattung ist es natürlich so, dass wir unsere Beratung auch auf das ausrichten, dass es Sinn macht, also dass man die betroffenen Personen gut darüber aufklärt, was die rechtlichen Möglichkeiten sind, was auf sie wird zukommen, wenn eine Anzeige gemacht werden würde, dass man dort auch schaut, dass es nicht unnötige Anzeigen gibt. Also wir werden auch viele Touristinnen und Touristen haben, die dann nachher weg sind. Wir werden auf jeden Fall mit unseren Massnahmen auch dafür sorgen, dass es nicht zu einer Überlastung kommt von der Strafverfolgungsbehörde mit Anzeigen, die keinen Sinn machen. Also da haben wir eine klare Zielsetzung, dass wir eine gute, sinnvolle Zusammenarbeit haben wollen, die sich ergänzt und sich nicht gegenseitig belastet.
Wie habt ihr die Leute rekrutiert, die im Einsatz stehen? Vorher habt ihr von den Partnerorganisationen erzählt und es hat so gedacht, als würden hier teilweise Leute gestellt. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe. Können Sie da vielleicht noch schnell etwas dazu sagen?
Genau, also Profis kommen von dort her. Das heisst, sowohl die Opferhilfe als auch die Hackfall, die bringen ihre Leute mit. Das sind viele Leute. Also wir haben Schulungen, die jetzt ja gerade diese Woche anfangen zu laufen. Zusätzlich gibt es sogenannte qualifizierte Volunteers. Das heisst, sie sind Menschen, die mit einem gewissen Vorwissen kommen, aber in dem Sinn nicht die professionelle Beratung, sondern eine Unterstützung bieten, die eben geschult ist. Und die kommen aus irgendetwas raus, Psychologin oder wie auch immer. Und in dieser Zusammenarbeit können wir dann die vielen Schichten, die es schlussendlich auch braucht, müssen wir uns wirklich bewusst sein. Das ist vom 10. Also nur schon das Programm läuft ja vom 10. bis zum 17. rund um die Uhr. Das heisst, auch wir sind rund um die Uhr, gibt es Schichten zu vergeben. Also sind sehr viele Leute involviert. Plus die Hotline läuft sogar bis am Montag, am 19. weiter, weil wir wissen, gewisse Sachen kommen hinten nach. Von dem her, wie viele sind wir jetzt?
Wir sind rund 130 Personen, die in der Einsatzplanung drin sind, also die sozusagen einen operativen Auftrag haben, wenn man auch noch die ganze Qualitätssicherung und Evaluation dazu nimmt.
Jetzt ist ja in den vergangenen Monaten ein Thema wieder regelmäßig in den Medien gewesen, und zwar K.O.-Tropfen. Ist das ein Thema, das bei euch auch irgendwie in der Planung drin ist? Wird es vielleicht diesbezüglich auch Angebot geben?
Ja, also das Thema K.O.-Tropfen haben wir in der Schulung aufgenommen. Also alle die Leute, die eine Schulung kriegen zu unserem ganzen Schutz- und Massnahmenkonzept, erfahren etwas über K.O.-Tropfen, Wirkungsweise und wie man dann darauf reagieren kann, wenn man eine betroffene Person hat. Dann gibt es natürlich eben die Zusammenarbeitsprozess mit der Polizei, aber auch eben mit dem Spital, mit der Frauenklinik, wenn es darum geht, eine Spurensicherung zu machen. Dort ist eben auch die Begleitung wieder sehr wichtig, dass dann sozusagen die Opfer von den Profis begleitet werden. Und was wir noch als präventives Angebot haben, das ist eine Kampagne von der Kantonspolizei, ist, dass sogenannte Cup-Kondoms verteilt werden, wo man sein Getränk kann schützen kann, damit, wenn man es anstellt, vielleicht nicht jemand schnell kann, irgendetwas reinschütten. Die werden auch verteilt, die werden wir sicher auch in den Safer Spaces haben. Die Polizei wird sie sicher selber verteilen. Unsere mobilen Awareness-Teams werden sicher auch solche dabei haben.
Es gibt viele Themen, die im Vorfeld vom ESC in der Medienpräsenz sind, aber eins davon sind sicher auch allfällige Protestaktionen. Demonstrationen fallen nicht in euren Zuständigkeitsbereich, das ist klar. Es ist ja aber auch möglich, dass es auf der Strasse zu Anfeindungen kommt, ja, in diesem Zusammenhang. Inwiefern sind da eure Konzepte auch darauf ausgerichtet? Also könnte man sich da auch an euch wenden?
Also unser Angebot ist für alle Formen von Feindlichkeiten und Gewalt. Das heisst, es ist auch eben das Thema Queerfeindlichkeit, das Thema Rassismus, das Thema Antisemitismus, Behindertenfeindlichkeit, alles. Das heisst, Menschen, die von irgendeiner Form von Diskriminierung, Gewaltfeindlichkeit betroffen sind, können zu uns kommen und finden dort auch Unterstützung. Und von dem her, ja, auch wenn es jetzt beispielsweise zu Protesten kommen oder zu Konfrontationen oder so und Menschen dort daraus Gewalterfahrungen haben, dann können sie zu uns kommen. Unser Angebot ist das, und das ist unabhängig von irgendwelchen politischen Positionen oder Ähnlichem, sondern es ist wirklich, geht darum, ist man betroffen, ja oder nein.
Und wichtig ist eben auch dort wieder, dass unsere mobilen Awareness-Teams natürlich auch noch die Funktion haben, wenn sie selber Beobachtungen machen, dass es Situationen gibt, wo sich anfangen zuspitzen, wo es konfliktgeladen ist und wo es vielleicht eben Anfeindungen gibt, dass sie je nachdem können versuchen, deeskalierend einzuwirken. Sie schauen natürlich auch, schauen, wenn es jetzt sehr brenzlig wird, dass dann die Polizei dazugerufen wird oder die Security, und dass dann nachher aus dieser Situation heraus die Betroffenen wiederum an die Profis weiter triagiert werden.
Was es ja auch noch gibt, ist eine 20-minütige Online-Schulung für Leute, die im Nachtleben und in der Tourismusbranche tätig sind. Daraus heraus, wenn man die absolviert, gibt es ein Zertifikat. Was beinhaltet die Schulung genau?
Die Online-Schulung besteht eigentlich aus zwei Elementen. Das erste ist eine Einleitung oder so Grundlagenwissen zum Thema sexualisierte Gewalt, Thema Rassismus, Thema Queerfeindlichkeit, Thema Ableism, also im Sinne von Behindertenfeindlichkeit, weil nicht alle Menschen bringen das gleiche Wissen mit. Von dem her versuchen wir mit dem so eine Grundsensibilisierung eigentlich mal zu machen. Und dann im zweiten Teil geht es darum, und was bedeutet das für den ESC, was ist das konkrete Angebot, wie kann ich auch unterstützen, beispielsweise als taxifahrende Person, also jemand, der in Rezeption arbeitet, im Gastrobereich. Wie kann ich mich verhalten? Wo kann ich die Unterstützung organisieren? Und das sind dann so einfache Sachen, die sehr grundlegend sind, wie glaubt der Person mal im Grundsatz? Es ist nicht an dir hier irgendwie etwas einzuschätzen, sondern glaubt der Person, dass die Gewalt betroffen ist? Und sofern du in der Position bist, wo du das kannst und dir das so zutraust, hol die Hilfe und vermittle die Person dann weiter.
Und beschreite auch die richtigen Wege, oder dass man wie weiss, wenn, wo hin.
Richtig, genau. All die Infos, die wir jetzt erzählt haben rund um das Projekt, die sind dann Teil der Schulung, und von dem her ist das ein Angebot, das jetzt auch genutzt wird, wo wir sehr froh sind. Es ist auch etwas, das er wieder darüber auswirken soll. Oder? Also wenn Menschen eben etwas hören, das ist sexualisierte Gewalt, das sind Diskriminierung und Feindlichkeiten, die dann hoffentlich auch länger als der ESC nachher wirken und sie auch in Situationen, die außerhalb vom ESC sind, sich vielleicht daran erinnern, da gibt es ja die Opferhilfe beispielsweise. So, und so kann ich mich verhalten.
Ja, und das Besondere von dieser Schulung ist eben, dass sie wirklich basiert auf einem Handlungskonzept. Also es gibt viel, würde ich sagen, Organisationen, Institutionen, auch Clubs und so weiter, die sich schon sehr stark weitergebildet haben zu Awareness-Themen. Ich denke, was ein bisschen der Unterschied von unserem Konzept ist, ist, dass man wirklich sehr, sehr konkrete Handlungsanleitungen kriegt auf diesen verschiedenen Stufen. Also die 20-Minuten-Schulung ist sozusagen eben die Basisstufe, das heisst, alle Personen, die irgendwie können eine Situation erkennen, wo etwas passiert ist, wo könnte angesprochen werden, wo selber betroffen sind von einer Grenzüberschreitung, dass die wissen, was es für Angebote gibt. Und dann ist auf der nächsten Stufe sind eben die mobilen Awareness-Teams, wo wirklich auch noch weiter können, begleiten und jemanden physisch dann zum Beispiel an eine Safer Space anführen. Und ich glaube, die Handlungsebene ist extrem wichtig. Auch, dass alle die Leute, die geschult sind, sich Verantwortungsbegrenzung haben. Also nicht jeder, der so eine Schulung gemacht hat, ist noch selber zuständig, um eben ein Opfer stabilisieren und eine Stunde lang mit dem ansitzen, sondern möglichst schnell weitergeben an die Profis. Das gibt Handlungssicherheit und das gibt Selbstschutz. Und das ist extrem wichtig. Und wegen dem sind wir froh, dass wenn möglichst viele Organisationen, Institutionen, Betriebe die Schulung machen und wissen, wie sie können handeln und eben abgeben. Das ist ganz, ganz zentral.
Und was man nicht darf vergessen, wir reden ja oft vom Publikum, von den Gästen. Das ganze Angebot gilt natürlich auch für alle Mitarbeitenden, für alle Volunteers. Sei das im Rahmen jetzt vom offiziellen Programm, aber auch außerhalb. Also auch wenn jemand irgendwo in einer Bar schafft oder in einem Club, der selber etwas erfährt. Oder nachher natürlich auch die ganzen Länderdelegationen. Oder Menschen, die beim SRG arbeiten, also, oder Host City. Die können sich alle auch an das Angebot anwenden. Und das geht oft vergessen. Man denkt dann immer sozusagen an die Gäste, aber man vergisst eigentlich, dass man auch an sich selber muss denken, plus an die eigenen Angestellten. Also ganz wichtig zu betonen, das gilt schlussendlich für jede Person, die in dieser Zeit während dem ESC in Basel ist, gilt das Angebot.
Ist das Angebot von der Schulung von Leuten, die im Nachtleben arbeiten, auch etwas, wo das Ziel ist, dass es nachhaltig könnt nachhallen,
sozusagen. Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr grosses Ziel von mir. Es ist halt so, eben wieder auf unsere grundsätzliche Rolle zurückzuführen. Wir sind angestellt in der kantonalen Verwaltung. Wenn man so Projekte langfristig will umsetzen, muss man die ganzen politischen Prozesse berücksichtigen. Das heisst, ich kann nicht jetzt und heute sagen, wir tun das jetzt notlos weiterführen. Aber ich habe das erwähnt, wir haben den Auftrag von unserer Departementsvorsteherin, so ein Gesamtmassnahmenpaket zu präsentieren. Und das kann ich jetzt schon sagen, dass wir sicher werden empfehlen, dass wir in die Richtung weitergehen. Dass eben unser Vorbild in Freiburg, die haben die Koordinationsstelle für ein sicheres Nachtleben. Ich denke, so etwas wär toll, wenn wir das in Basel auch könnten einführen und dass man dann eben das, so ein stabiles Netzwerk aufbaut von geschulten Orten und dann eben auch das Handlungskonzept dann sozusagen in der Regelstruktur wie auch Sicherheit. Was wir wissen, was kommt auf jeden Fall, ist die 24 Stunden Opferhilfenummer. Darüber aus können wir natürlich heute nicht sagen, ob das Chancen hätte, dass man eine durchgehende Opferbegleitung über die Opferhilfe können sicherstellen können. Aber das ist eben genau jetzt der Sinn und Zweck, dass wir das alles testen, schauen, was wir für Erfahrungen machen, das sorgfältig evaluieren und dann werden wir Empfehlungen abgeben.
Wie muss man sich den Evaluationsprozess vorstellen bei so einem grossen Projekt, so einer grossen Konzeptphase? Auch wie wird im Endeffekt evaluiert, was hat wie gut funktioniert? Weil es ist ja immer auch verbunden mit einer gewissen negativ behafteten Zahl, oder? Also man muss sich ja irgendwie auch an Zahlen halten und da ist ja dann schon die Frage, wie hat man reagiert, was hat wie funktioniert, wie schaut man das an?
Ja, also eben, Sie haben jetzt vorher erwähnt, was die grosse Herausforderung ist bei dem ESC, ist, dass wir natürlich alles haben müssen in Rekordgeschwindigkeit aufbauen. Das heisst, auch unser Evaluationskonzept. Trotzdem haben wir das natürlich sehr gewissenhaft gemacht. Wir haben ein Wirkungsmodell erarbeitet und haben geschaut, wie wir können überprüfen, ob die Ziele, die wir uns gesetzt haben, können erreicht werden und vor allem was jetzt so allgemeine Statistik betrifft, wie viele Kontakte und Meldungen haben wir gehabt. Also das heisst, die Anrufe auf die Opferhilfenummern werden ausgewertet. Wer hat angerufen, sind das Betroffene gewesen oder ist das Umfeld gewesen, zu was für Vorfällen sind Anrufe eingegangen, wie viele Weitertriagierungen hat es gegeben, dann wird das auch gemacht von den mobilen Awareness-Teams, die machen eine relativ einfache Statistik, wir können ja nicht, also das Hauptziel ist ja Betroffene unterstützen und nicht eine riesengroße wissenschaftliche Arbeit zu machen, aber trotzdem wird jeden Tag erfasst und dann kommen eben unsere mobilen Teams für Qualitätssicherung dazu und gehen dann eben auch noch also gehen das wie jeden Tag abholen und gehen auch rückfragen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert, dass man das in die laufende Planung kann integrieren. Genau, also das sind mal die statistischen Zahlen, wo sozusagen unsere Partner erfassen. Und unsere Teams gehen in alle Venues und gehen auch noch qualitative Interviews führen, also so strukturierte Interviews, die dann noch mit reinfließen.
Mit Besucherinnen und Besuchern?
Nein, das ist mit den operativ Tätigen.
Okay.
Wir gehen nicht direkt die Betroffenen interviewen. Ja.
Was man sich bewusst sein muss, ist, wenn etwas das erste Mal gemacht wird, braucht das immer eine Anlaufzeit, oder? Das heisst, das ist dann immer die Frage, wie ordnen wir dann nachher die Resultate auch ein, schlussendlich. Und von dem her sind wir jetzt sehr gespannt, was da rauskommt, wie viele Leute das überhaupt wahrnehmen. Und also wahrnehmen, dass es überhaupt gibt. Und das andere ist dann überhaupt das Angebot wahrzunehmen. Wir müssen uns bewusst sein, es gibt im Bereich Gewalt und Feindlichkeiten Hürden, dass sich Menschen melden. Sich die Hilfe holen, sagt das eben, sie wissen es gar nicht. Das andere ist, nachher haben sie vielleicht Vorstellungen, was das ist und kennen es nicht. Und es ist schwierig, irgendwo zu melden, weil man nicht weiss, an was man rankommt, vor allem, wenn man in so einer sehr verletzlichen Situation ist, direkt akut, wie wenn man Gewalt oder Feindlichkeit erlebt hat. Und dann gibt es zusätzlich auch noch betroffene Gruppen, die zusätzliche Hürden haben. Also beispielsweise Menschen, die Rassismus betroffen sind, haben vielleicht schon rassistische Erfahrungen gemacht von irgendwelchen Angeboten oder auch von Behörden. Queere Menschen, die nicht wissen, wie mit was bin ich dort? Gibt es eine Sensibilisierung? Gibt es vielleicht irgendwelche Bilder über queere Menschen? Wird mein Pronomen respektiert? Und so weiter. Und das sind grosse Herausforderungen, die man immer wieder anschauen muss. Und das betrifft jetzt nicht nur das Angebot, sondern WMSC, sondern alle Opferhilfe oder andere Beratungsstellen stehen immer wieder vor dieser Herausforderung. Und von dem her versuchen wir jetzt sehr viele Signale zu senden. Also das sind erst um kleine Sachen, wie dass wir einige Pins, die wir jetzt anhaben, mit einer Pride Flag, wo queere Menschen sehen, okay, das ist ein einladendes Symbol, beispielsweise. Oder eben, dass wir klar benennen, hey, auch bei Rassismus sind wir da. Und dann werden wir dann sehen und schauen, was wir daraus lernen. Und dann vielleicht beim nächsten Mal, wo wir nicht dabei werden. Nein, also wir weitergeben für andere bei so mega Veranstaltungen, weil für uns ist schon once in a lifetime.
Also zum Einort, also das ist für uns eigentlich klar, also zumindest sicher von Seiten Justiz- und Sicherheitsdepartement und unserer Vorsteherin, wenn wir hohe Zahlen werden erfassen, dann ist das positiv zu werten. Mit diesem Angebot schaffen wir die Möglichkeiten, Fälle zu erfassen, die sonst nie würden erfasst werden. Das heisst, es ist eigentlich, je mehr Fälle wir haben, desto positiver ist es zu werten. Das heisst nicht, dass denen Basel City oder Basel Host City ein Problem hat, dass bei uns besonders viel passiert wäre, sondern wir sind die Ersten, die das systematisch würden auswerten. Also von da machen wir uns in dem Sinne keine Sorgen. Wir hoffen, dass wir eher hohe Fallzahlen haben, weil unser Ziel ja ist, das Hellfeld zu vergrössern.
Das gilt auch zum Thema Diskriminierung und Feindlichkeit. Also das gilt nicht einzig zu sexualisierter Gewalt. Es ist so, die Dunkelziffer ist riesig. Und je mehr das vorkommt, desto mehr wissen wir, es ist tatsächlich nicht ein Anstieg oder so, sondern es ist einfach, die Menschen kommen raus, es wird sichtbar, weil das Angebot da ist, weil das Angebot anscheinend zugänglich ist. Also von dem her ist es eigentlich eher ein qualitativ ein gutes Resultat, wenn sich viele Menschen werden melden.
Eine positive Bilanz bedingt in dem Fall, dass die gesehen, das Angebot wird genutzt und die haben sehr vieles richtig gemacht in dem Fall, oder? So,
genau.
Das ist so ein bisschen das Ziel. Und da passt vielleicht auch, vielleicht möchtet ihr zum Abschluss noch schnell erklären, warum sie Safer Spaces heißen und nicht Safe Spaces. Das finde ich nämlich dick und noch schön.
Ja. Also wenn man den Begriff safe nimmt, das bedeutet sicher, also dass man nebenan geht, wo man einen absolut sicheren Ort auffindet und das können wir nicht gewährleisten. Also es ist eigentlich wie kein Ort komplett sicher. Wegen dem braucht man den Begriff safer spaces, also einen sicheren Ort, wo immer noch besser ist als ein ganz unsicherer.
Jetzt, was machen die während der ESC-Tage? Wo findet man euch? Sind ihr draußen unterwegs? Sind ihr irgendwo drinnen? Was macht ihr? Geht ihr an Events? Sind ihr in der Stadt unterwegs? Sind ihr vielleicht sogar aktiv Teil von den Teams in der Stadt?
Also was wir sicher nicht viel werden machen, ist schlafen. Wir haben Picke, Troubleshooting-Picke. wir müssen bereit und erreichbar sein, wenn irgendetwas nicht geht. Wir dürfen auch davon ausgehen, dass nicht alles wird funktionieren, wenn wir das alles zum ersten Mal machen. Aber sonst sind wir sicher auch bei so Schichtbeginn von unseren Teams zum Teil auch in den Venues vor Ort.
Ja, und da werden wir schon noch ein bisschen andere Sachen machen, oder? Also ich habe mir schon noch in meiner Agenda versucht, gewisse Termine freizuhalten, wo ich gerne würde gehen. Also wir haben zum Beispiel Fachstelle Gleichstellung bzw. Abteilung Diversität und Gleichstellung, haben wir auch ein Side-Event im Homebook, wo es um das Thema Inklusion geht oder bzw. Kulturelle Teilhabe für alle. Möchte ich sehr gerne gehen. Ich möchte auch gerne mit meinen Kindern mal noch durch den öffentlichen Raum durchgehen. Ich habe noch eine Anfrage für ein Panel, wo nicht klar ist, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Ich freue mich darauf, Leute zu sehen vielleicht irgendwo und schlussendlich kommt vielleicht alles anders, aber mal, ich versuche schon im Moment noch so eine gute Potpourri zu machen aus eben sehr vielen Schichten, wo wir keine Ahnung haben, wie das wird laufen und hankerum die schönen und aufregenden Seiten vom ESC sonst noch so eine Nase voll zu nehmen. Vor allem, also ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen, weil wir haben unsere Akkreditierung so, das heisst, wir werden auch können durchaus in Räume hineingehen, wo vielleicht andere Menschen nicht, aber es ist noch so, was soll ich sagen, Ich habe so noch kein Gefühl, ich habe so meine Vorstellungen. Es wird sicher aufregend, genau. Völlig übermüdet werden wir aus dem rauskommen. Ich hoffe, zufrieden und glücklich.
Das hoffe ich auch. Aber du machst das gut. Das ist, sollte ich mir vielleicht noch vornehmen, um zu schauen,
das
auch noch ein bisschen
auf dem Plan
zu genießen, noch mit einplanen.
Also wir machen ein Date. Ist gut? Ist wir machen gut. Ein Date.
Das ist doch ein wunderbarer Plan. Aber das ist doch spannend daran. Ich glaube, fast alle, die beteiligt sind, aber auch alle, die nicht beteiligt sind, sagen so, hey, ich bin mega gespannt, was kommt. Ich bin mega gespannt, was passiert. Man hat absolut keine Ahnung, wie es wird. Ja, ich glaube, darum ist genießen. Wenn es ein bisschen geht, bei diesem Once-in-a-Lifetime-Event wahrscheinlich schon auch angebracht.
Ja.
Was hast denn du vor?
Ja, also wenn alles klappt, dann bin ich am 17. tatsächlich in der Halle. Beruflich, das ist auch noch intensiv, weil ich bin jetzt auch nicht der grösste ESC-Fan, den ihr je kennengelernt habt, aber ich bin einfach wahnsinnig gespannt auf das. Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, was kommt. Und wir sind sicher auch viel unterwegs in der Stadt.
Dann kannst du ja mal Safer Space besuchen, irgendwo in von den Venues, mal von den Awareness-Teams ansprechen.
Auf jeden Fall.
Das wäre spannend, genau.
Doch. Und wenn ihr jetzt so zurückschaut auf die intensiven Wochen und jetzt habt ihr noch knapp zwei vor euch, wenn ihr euch jetzt so etwas dürftet wünschen für die aktive ESC-Woche, was wäre das?
Also, dass unser Angebot funktioniert, dass wir viele Kontakte haben, dass Zusammenarbeit funktioniert und dass nachher, wie alle so das Gefühl haben, hey, super, gut haben das gemacht, das braucht es ab jetzt immer. Das wäre mein Wunsch.
Also der erste Gedanke war, schönes Wetter.
Auch sehr ein wichtiger
Wobei,
Gedanke.
Das macht aber noch mehr
uns,
Arbeit.
Genau, für unsere Arbeit ist das eigentlich mehr Arbeit.
Ja. Ja.
Das war völlig ein ungefilterter Gedanke. Und das andere wirklich, dass es möglichst sicher durchgeht und die Menschen möglichst viele schöne und coole Erinnerungen haben an die intensive Zeit. Also alle irgendwo beteiligt sind oder Gäste, die weit her oder auch nicht weit her kommen. Das ist, glaube ich, so die Hoffnung, die jetzt einfach alle haben, dass es gut durchgeht. Und
ja, das stimmt natürlich. Ein friedliches Fest für alle und dass die grossen Sicherheitsrisiken nicht eintreffen. Das ist natürlich auch ein Wunsch.
Jetzt habe ich noch wirklich, wirklich versprochen, wirklich eine Abschlussfrage, die allerletzte. Nach dem ESC gibt es einen Monat Pause und dann kommt ja schon der nächste grosse Event. inwiefern fließt eure Arbeit dort schon rein? Könnt ihr das schon sagen?
Also grundsätzlich ist es ja wichtig, dass bei jeder Veranstaltung wieder analysiert wird, was ist die Ausgangslage und was braucht es. So, und wenn wir sagen, das muss bei jeder Veranstaltung auch das Thema sexualisierte Gewalt, Feindlichkeit, Diskriminierung mitgedacht werden, dann gilt das natürlich genauso wie für die Euro. Und auch dort ist man am Denken, aber die gleiche Art, wenn wir das Angebot jetzt machen, während dem ESC wird es während der Euro auf die Art auch nicht brauchen, weil es nicht einfach 10 Tage durch eine Party ist. So. Das heisst, man sich dort am überlegen, wie will man diesen Themen auch gerecht werden, aber dazu können wir im Moment noch nichts konkret sagen.
Dann danke ich euch ganz herzlich fürs Gespräch, Sonja, Sim. Danke schön, dass ihr hier wart. Es war sehr interessant.
Merci für die Einladung.
Euch danke ich fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Ausgaben vom Feierabendbier überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dort an eine gute Zeit und viel Vorfreude auf den ESC.
Feierabendbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.